Kapitel 6 Pfeffer und Schwein. Ein paar Minuten stand sie da und sah zu dem Haus hinüber, indem sie überlegte, was sie als nächstes tun sollte, als plötzlich ein Lakai in Livree aus dem Wald herausgerannt kam. Sie hielt ihn für einen Lakai, weil er in Livree war, sonst hätte sie ihn nur nach seinem Gesicht urteilend einen Fisch genannt und laut an der Tür pochte. Sie wurde von einem anderen Lakai in Livree mit rundem Gesicht und großen Augen wie ein Frosch geöffnet, und beide Lakaien, bemerkte Alice, hatten gepudertes und auf dem Kopf in Locken gedrehtes Haar. Sie war sehr neugierig, was dies alles zu bedeuten habe, und pirschte sich aus dem Wald ein wenig heran, um zu lauschen. Der Fischlakai zog unter seinem Arm einen riesigen Brief, fast so groß wie er selbst, hervor, und den überreichte er dem anderen, wobei er in feierlichem Ton sprach:
»Für die Herzogin eine Einladung von der Königin, Croquet zu spielen.«
Der Froschlakai wiederholte das in dem gleichen feierlichen Ton, änderte aber die Reihenfolge der Wörter ein wenig.
»Von der Königin eine Einladung für die Herzogin, Croquet zu spielen.«
Dann verneigten sich beide tief und ihre Locken verhedderten sich ineinander. Alice lachte darüber so sehr, dass sie in den Wald zurückrennen musste aus Angst, man könnte sie hören. Und als sie wieder hervorlugte, war der Fischlakai verschwunden und der andere saß neben der Tür auf der Erde und starrte blöde in den Himmel. Alice ging schüchtern zu der Tür und klopfte.
»Es hat keinen Zweck zu klopfen«, sagte der Lakai, »und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich auf derselben Seite wie der Tür bin wie du. Zweitens, weil sie drinnen einen solchen Krach machen, dass dich unmöglich jemand hören kann.«
Und in der Tat war drinnen ein höchst ungewöhnlicher Lärm zu vernehmen, ein ständiges Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein großer Krach, wie wenn eine Schüssel oder ein Topf in Stücke zerbrach.
»Ach, bitte«, sagte Alice, »wie soll ich hineinkommen?«
»Dein Klopfen hätte einen Sinn«, fuhr der Lakai fort, ohne auf ihre Frage zu achten, »wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärst, könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr?«
Während er sprach, blickte er die ganze Zeit zum Himmel empor, und dies kam Alice entschieden unhöflich vor.
»Aber vielleicht kann er nichts dafür«, sagte sie sich. »Seine Augen sind so sehr weit oben am Kopf. Aber jedenfalls könnte er auf Fragen antworten. Wie soll ich hineinkommen?« wiederholte sie laut.
»Ich werde hier sitzen«, bemerkte der Lakai, »bis morgen.«
In diesem Moment öffnete sich die Haustür und ein großer Teller kam herausgesegelt, geradewegs auf den Kopf des Lakaien zu. Er streifte knapp seine Nase und zerschellte an einem der Bäume hinter ihm.
»Oder vielleicht übermorgen«,
fuhr der Lakai im gleichen Ton fort, als sei nichts geschehen.
»Wie soll ich hineinkommen?« fragte Alice wieder, diesmal lauter.
»Solltest du überhaupt hineinkommen«, sagte der Lakai, »das ist nämlich die entscheidende Frage.«
Das war sie ohne Zweifel, aber Alice wollte nicht gern darauf hingewiesen werden.
»Es ist wirklich schrecklich«, murmelte sie vor sich hin, »wie die Geschöpfe hier argumentieren. Es reicht, um einen verrückt zu machen.«
Der Lakai hielt es anscheinend für eine gute Gelegenheit, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen.
»Ich werde«, sagte er, »hier sitzen und sitzen. Tag aus, Tag ein.«
»Aber was soll ich tun?« sagte Alice.
»Was du willst«,
sagte der Lakai
und begann zu pfeifen. »Ach, es hat keinen Zweck, mit ihm zu reden«, sagte Alice verzweifelt. »Er ist völlig verblödet.« Und sie öffnete die Tür und trat ein. Die Tür führte direkt in eine große Küche, die von einem Ende zum anderen voll Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibeinigen Schemel die Herzogin und hielt ein Baby auf den Knien. Die Köchin lehnte über dem Feuer und rührte in einem großen Kessel herum, der voll Suppe zu sein schien.
»Da ist bestimmt zu viel Pfeffer in der Suppe«, sagte sich Alice, soweit sie vor lauter niesen konnte.
Es war bestimmt zu viel davon in der Luft. Sogar die Herzogin nieste gelegentlich, und was das Baby betraf, so nieste und heulte es abwechselnd ohne jede Pause. Die beiden einzigen Geschöpfe in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die am Herd lag und von einem Ohr zum anderen grinste.
»Bitte, können Sie mir sagen«, begann Alice ein wenig schüchtern, denn sie war sich nicht ganz sicher, ob es wohl erzogen war, zuerst zu sprechen, »weshalb Ihre Katze so grinst?«
»Es ist eine Cheshire-Katze«, sagte die Herzogin, »deshalb Schwein.«
Sie stieß das letzte Wort mit solch unvermittelter Heftigkeit hervor, dass Alice richtig zusammenfuhr. Aber im nächsten Moment sah sie schon, dass es an das Baby adressiert war und nicht an sie. Deshalb fasste sie Mut und fing wieder an.
»Ich habe nicht gewusst, dass Cheshire-Katzen immer grinsen. Tatsächlich habe ich nicht gewusst, dass Katzen überhaupt grinsen können.«
»Alle können es«, sagte die Herzogin, »und die meisten tun's.«
»Ich kenne keine, die es tut«, sagte Alice sehr höflich und war recht erfreut, ein Gespräch in Gang gebracht zu haben.
»Du kennst nicht viel«, sagte die Herzogin, »und das ist eine Tatsache.«
Alice mochte den Ton dieser Bemerkung ganz und gar nicht und dachte, es sei wohl besser, ein anderes Gesprächsthema anzuschneiden. Während sie versuchte, sich eines einfallen zu lassen, nahm die Köchin den Suppenkessel vom Feuer und begann sofort, alles in ihrer Reichweite nach der Herzogin und dem Baby zu werfen. Zuerst kamen die Schürhaken, dann folgte ein Hagel von Kasserollen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin nahm keine Notiz davon, selbst wenn sie getroffen wurde, und das Baby heulte ohnehin schon so stark, dass es völlig unmöglich war, festzustellen, ob ihm die Treffer wehtaten oder nicht.
»Ach, bitte, achten Sie doch darauf, was Sie tun«, rief Alice, die von Entsetzen gepeinigt auf- und niederhüpfte. »Oh, sein kostbares Näschen«, als eine ungewöhnlich große Kasserolle dicht vorbeiflog und es beinahe weggerissen hätte.
»Wenn sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte«, knurrte die Herzogin heiser, »würde sich die Welt ein gut Teil schneller drehen.«
»Das wäre kein Vorteil«, sagte Alice, die sehr froh über die Gelegenheit war, ein bisschen mit ihrem Wissen angeben zu können. »Bedenken Sie doch, welche Schwierigkeiten es mit Tag und Nacht gäbe. Wie Sie wissen, braucht die Erde 24 Stunden, um sich um ihre Axt...«
»Apropos Axt«, sagte die Herzogin, »hack ihr den Kopf ab!«
Alice warf einen recht ängstlichen Blick auf die Köchin, um zu sehen, ob sie den Wink verstanden hatte, aber die Köchin war damit beschäftigt, die Suppe umzurühren und schien nicht zuzuhören. Deshalb begann sie wieder.
24 Stunden, glaube ich, oder sind es 12?
»Ach, lass mich damit in Ruhe«, sagte die Herzogin. »Zahlen konnte ich noch nie ausstehen.«
Und mit diesen Worten begann sie wieder, ihr Kind zu schaukeln, wobei sie ihm eine Art Wiegenlied vorsang und am Ende jeder Zeile einen heftigen Stoß versetzte.
»Sprich grob mit deinem kleinen Sohn und hau ihn, wenn er niest. Er tut es ja nur dir zum Hohn und weil es dich verdrießt.«
Refrain
in den die Köchin und das Baby einfielen.
»Bau, bau, bau!«
Während die Herzogin die zweite Strophe des Liedes sang, stieß sie das Baby weiter heftig auf und ab, und das arme kleine Ding heulte so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte.
»Ich spreche streng mit meinem Sohn und hau ihn, wenn er niest. Er mag den Pfeffer nämlich schon und ziert sich nur das Biest.«
Refrain:
»Bau, bau, bau.«
»Hier, du kannst es eine Weile halten, wenn du willst«,
sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Baby entgegenschleuderte.
»Ich muss mich fertig machen, um mit der Königin Crockett zu spielen.«
Und sie eilte aus dem Raum. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, verfehlte sie aber knapp. Alice fing das Baby mit einiger Mühe auf, denn es war ein seltsam geformtes kleines Geschöpf und streckte seine Arme und Beine in alle Richtungen aus.
»Genau wie ein Seestern«, dachte Alice.
Das arme kleine Ding schnaufte wie eine Dampfmaschine, als sie es auffing, und krümmte sich zusammen und streckte sich wieder, so dass sie es im ersten Moment kaum halten konnte. Sobald sie die richtige Methode herausgefunden hatte, man musste es zu einer Art Knoten zusammenbinden und dann am rechten Ohr und linken Fuß festhalten, damit es nicht wieder aufging, trug sie es an die frische Luft.
»Wenn ich dieses Kind nicht mit mir nehme«, dachte Alice, »werden sie es sicher in ein oder zwei Tagen umgebracht haben. Wäre es nicht Mord, es dazulassen?«
Die letzten Worte sagte sie laut, und das kleine Ding grunzte zur Antwort. Zu niesen hatte es nämlich jetzt aufgehört.
»Grunze nicht«, sagte Alice, »das ist keineswegs eine angemessene Ausdrucksweise.«
Das Baby grunzte wieder, und Alice sah ihm sehr ängstlich ins Gesicht, um festzustellen, was mit ihm los sei. Da gab es keinen Zweifel, dass es eine sehr aufgebogene Nase hatte, viel eher eine Schnauze als eine richtige Nase. Auch waren seine Augen ungewöhnlich klein für ein Baby. Alles in allem gefiel Alice sein Aussehen ganz und gar nicht.
»Aber vielleicht hat es nur geschluchzt«,
dachte sie und blickte wieder in seine Augen, um zu sehen, ob Tränen darin waren. Nein, da waren keine Tränen.
»Wenn du dich in ein Schwein verwandeln willst, mein Schatz«, sagte Alice ernsthaft, »habe ich nichts mehr mit dir zu schaffen. Überleg's dir bei Zeiten.«
Das arme kleine Ding schluchzte wieder oder grunzte, das war unmöglich zu unterscheiden, und sie gingen eine Weile schweigend weiter. Alice fing gerade an zu überlegen.
»Was soll ich nur mit diesem Geschöpf machen, wenn ich es nach Hause bringe?«
Als es erneut grunzte und so heftig, dass Alice voller Angst in sein Gesicht schaute. Diesmal gab es keinen Zweifel. Es war nicht mehr und nicht weniger als ein Schwein, und sie hatte das Gefühl, es wäre ziemlich unsinnig, wenn sie es noch länger herumtrüge. So setzte sie das kleine Geschöpf ab und war recht erleichtert zu sehen, wie es still in den Wald davontrabte.
»Wäre es größer geworden«, sagte sie sich, »hätte es sich zu einem furchtbar hässlichen Kind entwickelt. Aber ich glaube, es wird ein ziemlich hübsches Schwein.«
Und sie begann an andere Kinder zu denken, die sie kannte und die sich als Schweine recht gut gemacht hätten. Und sie war gerade dabei zu sagen,
»wenn man nur die richtige Methode wüsste, sie zu verwandeln.«
Da erschrak sie ein wenig, als sie die Cheshire-Katze nur wenige Meter entfernt auf einem Ast sitzen sah. Als die Katze Alice erblickte, grinste sie nur.
»Sie sieht gutmütig aus«, dachte Alice, doch sie hatte sehr lange Krallen und mächtig viele Zähne, so dass Alice das Gefühl hatte, man müsse sie mit Respekt behandeln.
»Cheshire-Mieze«, begann sie recht schüchtern, denn sie wusste ja nicht, ob die Katze diese Bezeichnung mochte. Die Katze grinste jedoch nur ein wenig breiter.
»Na, so weit ist sie's zufrieden«, dachte Alice und fuhr fort. »Würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier einschlagen soll?«
»Miau, das hängt vor allem davon ab, wo du hinkommen willst, miau«,
sagte die Katze.
»Das ist mir ziemlich gleich«, sagte Alice.
»Miau, dann spielt es keine Rolle, welchen Weg du einschlägst, miau«,
sagte die Katze.
»Solange ich irgendwo hinkomme«, fügte Alice als Erklärung hinzu.
»Oh, dessen kannst du sicher sein«, sagte die Katze, »wenn du nur weit genug gehst. Miau.«
Alice sah ein, dass dies nicht geleugnet werden konnte, und so versuchte sie es mit einer anderen Frage.
»Was für Leute wohnen denn in dieser Gegend?«
»In dieser Richtung, miau«, sagte die Katze und schwenkte die rechte Pfote, »wohnt ein Hutmacher, miau. Und in dieser Richtung«, sie schwenkte die andere Pfote, »wohnt ein Märzhase, miau. Besuche, wen du willst. Verrückt sind sie beide.«
»Aber ich möchte nicht unter verrückte Leute geraten«, bemerkte Alice.
»Oh, da kommst du nicht drum herum«, sagte die Katze. »Wir sind hier alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. Miau.«
»Woher weißt du, dass ich verrückt bin?«, sagte Alice.
»Du musst es sein«, sagte die Katze. »Sonst, miau, wärst du nicht hergekommen.«
Alice hielt das keineswegs für einen Beweis. Sie fuhr jedoch fort.
»Und woher weißt du, dass du verrückt bist?«
»Miau, fangen wir damit an«, sagte die Katze. »Ein Hund ist nicht verrückt. Gibst du's zu?«
»Na schön«, sagte Alice.
»Nun«, fuhr die Katze fort, »du weißt, dass ein Hund knurrt, wenn er wütend ist, und mit dem Schwanz wedelt, wenn er sich freut. Miau. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue, und wedele mit dem Schwanz, wenn ich wütend bin. Miau. Deshalb bin ich verrückt.«
»Ich nenne das Schnurren, nicht Knurren«, sagte Alice.
»Nenn es, wie du willst, miau«, sagte die Katze. »Spielst du heute mit der Königin Crockett?«
»Ich möchte es sehr gerne«, sagte Alice, »aber ich bin noch nicht eingeladen worden.«
»Miau, wir sehen uns dort«, sagte die Katze und verschwand.
Alice war davon nicht sehr überrascht, denn sie hatte sich schon ganz gut daran gewöhnt, dass seltsame Dinge passierten. Während sie noch auf die Stelle schaute, wo die Katze gesessen hatte, erschien diese plötzlich wieder.
»Übrigens, was wurde aus dem Baby?« »Miau«, fragte die Katze. »Beinahe hätte ich vergessen zu fragen.«
»Es ist zum Schwein geworden«, antwortete Alice ganz ruhig, als sei die Katze auf natürliche Weise zurückgekommen.
»Das habe ich mir gedacht«, sagte die Katze und verschwand wieder.
Alice wartete eine Zeit lang, weil sie mit der Rückkehr der Katze rechnete, aber sie erschien nicht, und nach ein paar Minuten schlug Alice die Richtung ein, in der der Märzhase wohnen sollte.
»Hutmacher habe ich schon gesehen«, sagte sie sich. »Der Märzhase wird weitaus interessanter sein, und da wir jetzt Mai haben, ist er vielleicht nicht total verrückt, wenigstens nicht so verrückt, wie er im März war.«
Als sie dies sagte, blickte sie hoch und da saß die Katze wieder auf einem Ast.
»Hast du Schwein oder Stein gesagt, na?«
fragte die Katze. »Ich habe Schwein gesagt«, erwiderte Alice, »und ich wollte, du würdest nicht andauernd so plötzlich auftauchen und verschwinden. Das macht einen ganz schwindlig.«
»Na gut«, sagte die Katze,
und diesmal verschwand sie ganz langsam, indem sie mit dem Schwanzende begann und mit dem Grinsen aufhörte, das noch eine Weile zurückblieb, nachdem der Rest schon verschwunden war.
»Ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen«, dachte Alice, »aber ein Grinsen ohne Katze? Das ist die seltsamste Sache, die ich je in meinem Leben gesehen habe.«
Sie war noch nicht weit gegangen, als sie das Haus des Märzhasen erblickte. Sie meinte, es müsse das richtige Haus sein, denn die Schornsteine waren wie Ohren geformt und das Dach war mit Fell gedeckt. Es war ein so großes Haus, dass sie nicht näher herangehen wollte, ehe sie etwas von der linken Seite des Pilzes geknabbert hatte und rund 60 Zentimeter groß geworden war. Selbst jetzt näherte sie sich ziemlich schüchtern, indem sie sich sagte,
»Vielleicht ist er noch immer völlig verrückt. Ich wünschte fast, ich wäre stattdessen den Hutmacher besuchen gegangen.«